بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الغر الميامين وأصحابه المتقين المجاهدين في سبيل رب العالمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا للعمل فيما يرضيك عنا بجاه نبيك الأكرم صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who has gathered us for no other reason except to study his religion, to draw close to him subhanahu wa ta'ala, and to draw close to his beloved sallallahu alayhi wa sallam, and to become from the righteous and the people of goodness and the people of blessings for ourselves, our families, and our communities. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to send His peace, blessings, and rest in abundance upon our Master sallallahu alayhi wa sallam, upon His family, His companions, and all of those who followed after them with excellence until the day of standing. Ameena, ameena, ameen. Thereafter, we will be speaking about the importance of studying the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The importance of studying the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Shaykh Abdullah Sirajuddin radiyallahu anhu, in his book on the Shama'il of the Prophet, peace be upon him, the first chapter that he mentions is the chapter in which he declares it to be wajib, an obligation for every believing person to study the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And he gives us five reasons as to why it is important and why it is a must and an obligation upon every believer to study the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Preist Allah subhanahu wa ta'ala für das Geschenk, das uns hier zusammengeführt hat, für keinen anderen Grund als dafür, dass wir seine Religion lernen, um dadurch ihm näher zu kommen und seinem geliebten Propheten näher zu kommen und dadurch zu Leuten zu werden, zu Leuten von Gutheit und zu guten Menschen zu werden, die Segen und Nutzen für sich selbst haben und auch für ihre Familien, für die Menschen, die ihnen nahe sind, für ihre Verwandtschaft und für die Gemeinschaft, in der sie leben. Danach hat er Frieden und Segen gewünscht auf den besten aller Geschöpfe, sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagt, das Thema des Vortrages wird sein, die Wichtigkeit und die Bedeutung davon, dass die Lebensgeschichte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu studieren. Und er sagt, Sheikh Abdullah Sirajuddin, rahimahullah, hat in seinem Buch über die Eigenschaften des Propheten geschrieben, im ersten Kapitel, oder das Buch damit begonnen, warum es verpflichtend ist für einen Gläubigen, die Sira, die Lebensgeschichte des Propheten, zu studieren und zu kennen. Und er hat fünf Gründe genannt, über die er jetzt sprechen wird.
So the Sheikh, he begins his book, this chapter on the importance and the obligation of knowing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he says, the first reason why it is an obligation for the believing people and for all people to know the Prophet, peace be upon him, is because Allah subhanahu wa ta'ala, he said, "Aminu billahi wa rasulih." Have faith in Allah and in His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. And the Shaykh radiallahu anhu, he said, and it's from the prerequisites of faith that you know that particular. So for example, if I speak to you about someone in England who is an expert in a particular science, who has special qualities, but you don't see any of those qualities, you don't know about those qualities, it's impossible for you to have faith in that person, right? Or in that particular matter. If I tell you, oh, you know, there was a concept that I studied in Syria, you should believe in it. You're going to say, what concept did you study? Right? If you don't tell me what the concept was, if I don't know what the concept was, I can't have faith in it. This is why Imam al-Laqani radiallahu anhu, he said, وَجْزِمْ بِأَنَّ أَوَّلَ مَا يَجِبْ مَعْرِفَةً. He said, and know that the first obligation upon every person is what? Ma'rifah, is to know, right? Before we can reach to faith, we must know. This is why when Allah subhanahu wa ta'ala spoke about himself and declared his oneness in the Quran, he said, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, and know that Allah is one, right? And know that there is no God but Allah. So all of these indicate to us that before we can believe, we must know. So knowing is a prerequisite of faith. Knowing is a prerequisite of iman. Likewise with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can only have faith in him when we know him, right? And our faith will reach perfection as our knowledge will reach perfection. So long as our knowledge concerning the Prophet, peace be upon him, is deficient, so shall our faith in him stay deficient. And so long as we are growing in our knowledge about the Prophet, peace be upon him, our iman will likewise grow in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And an example of that is Allah subhanahu wa ta'ala, he said in the Quran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Allah said, and the believing people are those when the verses of Allah are recited to them, their hearts tremble, and when His verses are recited to them, زادتهم إيمانا, it increases them in iman. Which means what? The more you recite the Quran, the greater your iman will become, the more perfect your iman will become. The more you recite the Quran, the more you study the Quran, the stronger your faith in Allah subhanahu wa ta'ala and all of the beliefs will become, right? Likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the more we draw close to him, the more we learn about him, the more we know about his qualities and traits, the more our iman will be perfect, the more our closeness will be to him, and so on.
Und von diesen fünf Gründen, die Sheikh Abdulaziz Rashidin genannt hat, sagt, dass der erste Grund ist der, dass die Grundbedingung, dass das Wissen um den Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Grundbedingung der Religion ist. In dem Sinn, dass wir nicht an etwas glauben können, das wir nicht kennen. Glaubt an Allah und seinen Propheten. Und das ist eine Grundsäule der Religion, an Allah und an seinen Propheten zu glauben. Wenn wir den Propheten nicht kennen, können wir nicht an ihn glauben. Er sagt, wenn ich jetzt über irgendeinen Menschen in England spreche und sage, der ist ein Experte und der hat diese und jene Eigenschaften, und ihr müsst, also es gibt einen Experten dort, der hat tolle Eigenschaften, und ihr müsst an ihn glauben. Oder ihr müsst ihm glauben. Und ihr wisst sonst nichts über ihn, dann ist es schwer daran zu glauben. Und wenn er sagt, ich habe in Syrien irgendein Konzept studiert und ich erzähle zwar nicht mehr darüber, aber ihr müsst daran glauben, dass das Konzept gut ist, dann wird der normale Mensch nicht daran glauben können, weil er es nicht kennt. Und in dem Sinn ist das Wissen eine Grundbedingung, um jemanden zu glauben, in dem Sinne den Propheten zu glauben. Ja. Und auch Imam al-Laqani in einem Lehrgedicht, Jahadat al-Tawhid, hat gesagt, وَعَلَمْ بِأَنَّ أَوَلَمْ مَا يَجِبْ مَعْرِفَةٌ. Also das ist das Erste, also wisse, dass das Erste, was wir sozusagen in unserer Religion zu tun haben, ist die Ma'rifa, die Erkenntnis, das Wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ. Wisse, dass es keinen Gott außer ihm gibt. Und alles das bestätigt, dass Wissen eine Grundbedingung von Glauben und eine Grundbedingung von Religion ist. Und je mehr man weiß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über den Koran, umso mehr steigt der Glaube, umso stärker wird der Glaube. Und im Koran ist sinngemäß, wenn also wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Leute des Glaubens beschreibt, sagt, das sind diejenigen, die wenn seine Ayats rezitiert werden, dann erzittern ihre Herzen. Und wenn diese Wörter zuteil werden, dann Zadatum Iman, also wird ihr Glaube stärker, ihr Glaube nimmt zu. Wodurch? Indem ihnen der Koran rezitiert wird, also indem sie sich mehr mit dem Koran beschäftigen. Und in dem Sinn ist, je mehr man sich mit dem Koran beschäftigt, umso stärker wird der Glaube. Und ebenfalls, je mehr man sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigt, umso mehr steigt unser Glaube, unser Vertrauen in ihn.
So if we look at the Sahaba radiallahu anhum, and right from the beginning, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, when the Prophet sallallahu alaihi wa sallam announced that he was a prophet, how long did it take Sayyidina Abu Bakr to become Muslim? It didn't take him long at all. He was one of the first Muslims. How long did it take Sayyida Khadija radiallahu anha to become Muslim? It didn't take her long at all. She became Muslim straight away. How long did it take Sayyidina Ali to become Muslim? How long did it take Sayyidina Zayd to become Muslim? How long did it take Sayyidina Bilal to become Muslim? All of these people, they became Muslim straight away and accepted the Prophet sallallahu alaihi wasallam and had faith in him. Why? Because they knew him. Right, they had ma'rifah of him. They knew his qualities. They knew his traits. So when they were called for iman, they accepted it straight away because of the qualities that they saw in him, because of the traits that they saw in him. So their knowledge, their ma'rifah of the Prophet peace be upon him, led them to iman in him, sallallahu alaihi wasallam. It led them to iman in him, sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet peace be upon him, he said about Sayyidina Abu Bakr radiallahu an, he said, I did not call anyone. مَا دَعُوتُ أَحَدًا إِلَّا وَكَانَ لَهُ كَبْوَةً. I didn't call anyone to Islam except they had had questions, they had doubts, except Abu Bakr radiallahu an. He had no doubt. He had absolute certitude from the first moment that the Prophet peace be upon him said, I am a prophet. Why? Because he was the most knowledgeable about the day and the night of the Prophet peace be upon him. He was the most knowledgeable of the dealings of the Prophet peace be upon him. He was the most knowledgeable of the secret life and the public life of the Prophet peace be upon him. He was the most knowledgeable of the Prophet peace be upon him's childhood, of his teenage days, of his old age. He was the most knowledgeable of every single moment of the life of the Prophet peace be upon him. So hence, he had no doubt in the Prophet peace be upon him. So hence, his iman came straight away. There was no delay, there was no lapse, there was no pause in his iman. It came straight away due to what? Due to this reason of ma'rifah, due to this reason of knowing him sallallahu alaihi wasallam.
Und dann das Beispiel, das erste Beispiel, den Islam von Sayyidina Abu Bakr. Warum war er der erste Mann, der zum Islam gekommen ist? Und dann Sayyidina Khadija, die erste Frau, und Sayyidina Ali, und Sayyidina Zayd, und Sayyidina Bilal. Warum sind diese Menschen sofort und ohne Verzögerung zum Islam gekommen? Der Grund dafür, sie haben den Islam sofort akzeptiert, weil sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gekannt haben. Ihre Kenntnis dieses Menschen war ein Grund dafür, dass sie sozusagen sofort überzeugt waren. Sie haben seine Eigenschaften gekannt, sie haben seine Persönlichkeiten gekannt. Sayyidina Abu Bakr, über ihn hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich habe niemanden zum Islam aufgerufen, jeden, der nicht zum Islam aufgerufen hat, irgendeine Art von, zu Beginn, also irgendeine Art von Zweifel oder von Fragen oder von Fragezeichen gehabt, außer Abu Bakr. Abu Bakr hat ohne irgendeine Verzögerung, hat von Anfang an absolute innere Sicherheit gehabt. Warum ist das so? Weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam in allen Details gekannt hat. Er hat gewusst, wer dieser Mensch am Tag war und wer dieser Mensch in der Nacht war. Er hat gewusst, wie das private Leben und wie das öffentliche Leben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgesehen hat. Er hat ihn gekannt, wie er Kind, also Kind war. Er hat gewusst, wie er als Jugendlicher war. Er hat gewusst, wie er zu Hause ist. Er hat gewusst, wie er in der Öffentlichkeit ist. Und all das diese Kenntnis war der Grund dafür, dass er ohne irgendwelche, ohne irgendeine Art von Zweifel oder von hin und her gerissen sind, sich vom Islam im ersten Moment überzeugt war.
So, if we claim, we all claim that we believe in the Prophet, peace be upon him, we have faith in him, we have iman in him. But the question is, what do we actually believe in? Do we know what we actually believe in? Right? If we say we have faith in the Prophet, peace be upon him, then this means we must be the most knowledgeable of all of his qualities, of all of his traits. And Shaykh Abdullah Sirajuddin, rahimahullah, he mentions some of the qualities of the Prophet, peace be upon him. And he says, for example, when it comes to education and learning, the Prophet, peace be upon him, was not educated by any man, any human being. Who was it that educated the Prophet, peace be upon him? Allah said in the Quran, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. We shall teach you such that you will never forget. We shall teach you such that you will never forget. And Allah said in the Quran, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. And He taught you, i.e. Allah taught you, that which you knew not, and the favor of Allah, the fadl of Allah, the bounty of Allah was great upon you. Now just look into this quality. When we learn from teachers, we look at our teachers and we say they're amazing people, they know so much, they're geniuses. But is there anyone more amazing than Allah subhanahu wa ta'ala? And when He says that I taught the Prophet, peace be upon him, what is the capacity of that knowledge? What is the capacity of that learning? The capacity of all of that is beyond our comprehension. It's beyond the capacity of any other human being. So which means what? That the knowledge of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was beyond the capacity of any other human being. His knowledge was beyond the capacity of any other human being. And then we have other qualities of the Prophet sallallahu alaihi wasallam which are mentioned in the Quran, which are mentioned by the Prophet, peace be upon him. For example, he would fast for days on end, Sawmul Wisal, and he would not break his fast. The Sahaba radiallahu anhum, they saw that the Prophet, peace be upon him, fasted for one day, the second day, the third day, and he joined all of these fasts together. So they began to fast also. And the Prophet, peace be upon him, was informed of this, and he questioned them. And he said, I heard that you are fasting the way I am fasting. And they said, yes, Ya Rasulullah, we see you. Naraka tuwasil, we see you joining your fast together. And what did the Prophet say to them, sallallahu alaihi wasallam? He said, lastu ka hayatikum, abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. He said, I'm not like any one of you. What does that mean? That his qualities are different to ours. His attributes are different to ours. So therefore, if we say we have faith in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, does it mean we are having faith in a normal human being or in a different human being? We are having faith in a human being who said, لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ, I am not like any one of you. So therefore, if the Prophet ﷺ was not like us and we're not like him, therefore we really need to learn about his specific qualities, about his special qualities, so that our iman in him can be correct. And this is very important. This is very important because people, they say we have faith in the Prophet, peace be upon him. And then when you hear them speak about the Prophet, peace be upon him, they speak like any other human being. They speak like normal human beings about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why do they speak about the Prophet sallallahu alaihi wasallam like normal human beings? Because they did not study him thoroughly. They did not recognize him the way he introduced himself. They did not recognize him the way he introduced himself, but rather they try to recognize him the way they perceive him, the way they think of him. And this is incorrect, right? This is incorrect to think of the Prophet sallallahu alaihi wasallam the way I perceive him. That's wrong. I should think of the Prophet sallallahu alaihi wasallam the way he introduced himself to us, the way Allah subhanahu wa ta'ala introduced the Prophet sallallahu alaihi wasallam to us. Only then can our iman be perfect in him sallallahu alaihi wasallam, when we understand him from the eyes of the Quran, when we understand him from the eyes of the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So what's very important is that we perceive the Prophet sallallahu alaihi wasallam as he was and not as we are, right? Allah subhanahu wa ta'ala sent him in the form of a bashar, in the form of a human being. But so did Allah subhanahu wa ta'ala send Sulaiman alayhi salam in the form of a bashar, right? But Sulaiman alayhi salam, he could hear the ants speak from miles and miles and miles away. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, right? And he began to laugh, right? And he could hear these ants from miles away. If you say Sulaiman alayhi salam was a bashar, and you speak about Sulaiman alayhi salam the way we speak about any other human being, then we are doing something incorrect. We are speaking about a special human being like normal human beings. Likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he had certain qualities which were beyond the qualities of normal human beings. For example, one day the Prophet sallallahu alaihi wasallam was amongst his companions and he got frightened. He got frightened. And the Sahaba said, "What happened to you, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam?" And he said, I heard an enormous rock, an enormous stone that fell from the top of the fire of hell many hundreds of years or many years ago. And just at this particular moment, it reached Qa'ra Jahannam. It reached the bottom of Jahannam. And when it reached the bottom of Jahannam, it made a very loud sound. And I heard this and I was frightened. No one else heard that. Which means what? That the qualities of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that we must have iman in were different to qualities of the Sahaba, were different to qualities of any other human being. In another narration, we see that a companion sitting in the majlis of the Prophet, peace be upon him, he said, "Alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fee." He said this. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Who said that?" He said, "I said that, Ya Rasulullah." And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, "When you said this, Alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi, I saw 10 angels rush to write down the reward of this statement." No one else saw the angels come down, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw the angels come down. So when we say we have iman in the Prophet, peace be upon him, tell me, what do you exactly have iman in? Do you have iman in a bashar who was like us? Or do you have iman in a bashar who was a prophet, who was a messenger, and whose qualities and whose traits and whose attributes were beyond those of any other human being?
Wir alle sagen, dass wir gläubig sind. Die Frage ist, was glauben wir und woran glauben wir und wissen wir eigentlich, woran wir glauben? Wir sollten nämlich die sein, als Gläubige, die am meisten über seine Eigenschaften, sallallahu alaihi wasallam, Bescheid wissen und diese Eigenschaften am besten kennen. Er hat gesagt, zum Beispiel in Bezug auf, also er redet über einige Eigenschaften des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sagt, Propheten sallallahu alaihi wasallam erzogen. Wer hat ihn gebildet? Er hat nicht gelesen und nicht geschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Senukhuluka falatansa. Wir werden dir lesen lassen oder dir vorlesen und wirst nicht vergessen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn selbst gebildet, hat ihnen Wissen gegeben. Und wir als normale Menschen, wir schauen zu unseren Lehrern empor, wir respektieren unsere Lehrer und sagen, Maschallah, was diese Lehrer alles wissen. Wir respektieren sie für das, was sie können und für das, was sie uns gegeben haben. Aber wie ist es für einen Propheten, der von Allah subhanahu wa ta'ala gelernt hat? Und welche Kapazität von Wissen ist das, die der Prophet von seinem Schöpfer bekommen hat? Welche Qualität von Wissen ist das? Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Kapazität dieses Wissens völlig anders ist als die Kapazität des Wissens, die wir durch Menschen erlangt haben. Das ist eine völlig andere Dimension von Wissen ist, von der wir sprechen, wenn wir das Wissen des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnen. Ein anderes Beispiel. Die Sahaba haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, im Zustand von, also dass er gefastet hat, und zwar länger Zeit gefastet und das Fasten verbunden hat. Also ohne Unterbrechung. Und sie haben das gesehen. Sie haben gesagt, also wir sehen dich, dass du das Fasten, also dass du die Fastentage miteinander verbindest, du Fasten, dass du ohne Unterbrechung fastest. Und sie haben ihm nachgemacht. Also sie haben ihm nachgemacht und er hat sie gefragt, was sie da machen. Und sie haben gesagt, wir sehen dich, dass du den Fasten nicht unterbrichst. Und er hat gesagt, lässt du Hayate kommen. Ich bin nicht so wie ihr. Ich bin nicht so wie ihr, ja. Ich bin anders als ihr. Das heißt, seine Eigenschaften waren grundlegend andere Eigenschaften als die wir haben. Er war ein Mensch, aber er war nicht der normale Mensch, so wie wir normale Menschen sind. Und das Problem ist jetzt, dass viele Leute sagen, viele Leute sagen, sie glauben, und sie glauben den Propheten, also sie glauben an ihn, aber sie sehen ihn als ein normales menschliches Wesen. Sie sprechen über ihn, als wäre er ein völlig normales menschliches Wesen. Und das Grundproblem dabei ist, dass wir müssen an ihn glauben, so wie er sich uns vorgestellt hat. Also er hat uns gesagt, wer er ist. Und wir müssen akzeptieren, müssen daran glauben, dass er so ist, wie er selbst über sich gesagt hat und natürlich wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn im Koran beschrieben hat und nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also wir haben über ihn von Grund auf eine Vorstellung, weil wir nur normale Menschen kennen und wir haben eine Vorstellung als einen normalen Menschen. Und wir müssen aber lernen, um zu wissen, wie er sich selbst beschrieben hat, damit unsere Kenntnis über ihn vollkommen wird. Er war in der Form ein normaler Mensch, so wie zum Beispiel der Prophet Suleiman a.s. ein normaler Mensch war. Aber wir wissen vom Koran, dass Sayyidina Suleiman a.s. Ameisen vom Weiten gehört hat. Und ist es eine normale menschliche Eigenschaft? Ist sie nicht? Und aus dem Grund müssen wir lernen, um zu wissen, was diese Menschen von den normalen Menschen unterscheiden, was den Propheten von gewöhnlichen Menschen unterscheidet. Er hat eine Situation erzählt, der Prophet ist mit seinen Gefährten gesessen und er war plötzlich erschrocken. Und die haben gefragt, warum erschrocken ist. Und er hat gesagt, es war ein Felsen, ein großer Stein, der von der Oberseite von Jehennem, also von der Hölle, vor vielen Jahren hinuntergestürzt ist und all diese Jahre sozusagen Richtung sich nach unten bewegt hat. Und in dem Moment ist dieser Felsen am Boden aufgekommen und dieses Geräusch hat ihn erschreckt. Dieses Geräusch hat niemand anderer gehört außer er. Können wir sagen, dass er ein normaler Mensch war? Können wir das einem normalen Menschen vorstellen? Einmal hat einer der Sahaba hat gesagt, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Also eine besondere Art von Lobpreis gegenüber Allah. Und der Prophet hat gefragt, wer hat das gesagt? Und dann hat gesagt, der und der hat das gesagt. Dann hat er gesagt, er hat Engel gesehen, die herunterkommen und den Lohn für diesen Menschen schreiben. Für diese Form von Preis gegenüber Allah. Ja? Niemand anderer hat diese Engel gesehen, außer der Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Last week our teacher, Sheikh Muhammad Samir, he mentioned that one of the great scholars of Islam that Sheikh Abu Bilal was teaching from his book last time, Sheikh Muhyiddin ibn al-Arabi radiallahu anhu, he mentions that the Qur'an was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam twice. And one of the times when it was revealed, but not its words, but rather its meanings, was at his birth. Was at his birth. When the Prophet, peace be upon him, was born, all of the Quran's meanings were sent to his heart. Now, someone asked Sheikh Samir, is this a correct statement of Sheikh Muhyiddin ibn al-Arabi's? And he said, yes, of course it is. He said, why? He said, if you look at Makkah al-Mukarramah, at the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was known as the time of Jahiliyyah, right? The people, they were corrupt and mischief was spread in society. And you know, we have the same in our societies. Mischief and corruption is spread in our societies. This is why you have a lot of parents, they fear for their children. They don't want their children to go out and mix with other people and other children. They don't want them to be corrupt and they don't want them to pick up these bad traits. But our parents also know that there will be some traits that their children will automatically pick up from society. Why? Because the whole of the society has certain bad traits which no one can be safe of, right? Especially if our children are going to schools, right? They'll pick up some bad traits. If they are going out and socializing with their friends, they will pick up certain immoral traits in the society. Now, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he grew up in a society which is known as the society of Jahiliyyah. Tell me, did he pick up one single bad trait? Did he pick up one single bad trait? In 40 years, he did not pick up one single bad trait from the society of Jahiliyyah which was around him. Why? The Shaykh said, because the meanings of the Quran were being descended to his heart at every moment. The meanings of the Quran were being descended to his heart at every moment. And Shaykh Samir, he said that some of the ulama have interpreted the verse where Allah says, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. He said, there are two interpretations of this verse. One is, which is the most famous interpretation, one is, Allah instructed the Prophet sallallahu alaihi wasallam not to repeat after revelation. So when Jibreel alayhi salam would bring Quran and he would recite it to the Prophet, peace be upon him, the Prophet, peace be upon him, would quickly repeat after him. He would quickly repeat after him. Some say because he didn't want to forget it and he wanted to repeat after it. He said, this is one interpretation, and this is the most famous interpretation. Sheikh Samir said the other interpretation is that Jibreel alayhi salam would read to him the Quran and the Prophet, peace be upon him, would complete the verses himself. He would complete the verses himself, and Allah said, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ. Let the revelation come to you and don't complete the verses yourself. Right? And then Shaykh Samir, he gave an example of this from the Sahaba. One of the verses of the Quran was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he recited it to the Sahaba. When Sayyidina Umar radiallahu anhu, he heard that verse, what did he say? He said, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Sayyidina Zayd said the same. He said, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. And one third person also said the same, and he said, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. These three people mentioned فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ before Jibreel alayhi salam bought it. Why? Because the meanings of the Quran were so strong in their heart that they were able to detect what revelation would be. They were able to detect what revelation would be. Right. So the Shaykh, he said that Shaykh Muhyiddin ibn al-Arabi radiallahu anhu said, the whole of the Quran, its meanings were revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam at his birth, and it was the meanings of the Quran in his heart that protected him for the first 40 years of his life from all corruption, all mischief, all jahiliyyah which was occurring around him. Right. Now look at the surroundings we live in. It's so easy to pick up bad traits. Any one of us. It's so easy to pick up bad traits. But tell me, in an area where there is only bad traits, how can you be saved? Unless the Quran is being revealed to your heart. Right. Now, to know this about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, increases a person in iman and shows a person how Allah subhanahu wa ta'ala really loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam so much, and how he cared for him right from the beginning of his life. How he cared for him right from the beginning of his life.
Er hat gesagt, dass letzte Woche Sheikh Mohammed Samer Nasfi in England war, ist er gefragt worden über eine Aussage von Sheikh Muhyiddin ibn Arabi, der gesagt hat, der Koran ist zweimal auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden. Einmal bei seiner Geburt. Und zwar als Bedeutung. Die gesamte Bedeutung des Korans wurde nach dieser Aussage komplett auf das Herz des Propheten herabgesandt, als er geboren wurde. Und die zweite Offenbarung war dann die bekannte, die wir kennen. Und Sheikh Samer ist über diese Aussage gefragt worden, ob das korrekt ist oder ob das stimmen kann. Und er hat gesagt, ja, natürlich. Warum? Weil wenn man sieht, wie Mekka zu dieser Zeit war, zur Zeit, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren war und jung wurde, dann war das eine Gesellschaft von vollkommener Verdorbenheit, schlechter Moral, Korruption und so weiter. Es war einfach eine durch und durch korrupte, schlechte Gesellschaft. Jetzt ist es so, dass Eltern normalerweise Angst um ihre Kinder haben, wenn sie wissen, dass rundherum die Gesellschaft schlecht ist. Und sie versuchen mal, die Kinder irgendwie nicht zu viel rausgehen zu lassen und so weiter. Warum? Weil sie wissen, dass die Gesellschaft abfärbt. Und egal, was sie machen, zum Beispiel in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, egal, was Eltern machen, Kinder werden automatisch irgendwelche dieser schlechten Eigenschaften übernehmen. Werden in irgendeiner Form angesteckt werden von dem, was rund um sie ist. Und das kann man nicht verhindern, das passiert einfach. Und er hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die 40 Jahre bis zur Koranoffenbarung in dieser komplett verdorbenen Gesellschaft gelebt. Hat in diesen 40 Jahren eine einzige schlechte Eigenschaft, die in Mekka damals verbreitet war, angenommen? Nichts, keine einzige. Und der Grund dafür ist, dass er geschützt war durch den Koran in dieser Zeit. Dass er in jeder Sekunde wurde die Bedeutung des Korans auf sein Herz herabgesandt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beeil dich nicht mit dem Koran, bevor die Offenbarung abgeschlossen ist. Für die gibt es zwei Interpretationen. Die bekanntere Interpretation ist die, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er von Jibril die wörtliche Offenbarung bekommen hat, sofort wiederholt hat, um es nicht zu vergessen. Ja, und dass sich der Vers darauf bezieht, also beeil dich nicht mit der, also er soll es nicht sofort wiederholen, bevor die Offenbarung abgeschlossen ist. Das ist die bekanntere Interpretation dieser Eier, dass es sich darauf bezieht, auf diese wörtliche Wiederholung dessen, was offenbart worden ist. Die andere Interpretation ist die, dass wenn Sayyidina Jibril gekommen ist und einen Vers offenbart hat, dann war es so, dass der Prophet, dass Sayyidina Jibril noch nicht fertig war mit der Offenbarung, also mit der Herabsendung dieses Verses, und der Prophet hat den Vers selbst zu Ende gesprochen, obwohl er noch nicht von Jibril gehört hat. Und das ist die andere Interpretation für diesen Vers. Also beeil dich nicht oder sei nicht eilig mit dem Koran, bevor die Offenbarung vollkommen ist. Und es war so, dass es ist Koran offenbart worden, und die Gefährten des Propheten, Sayyidina Omar, Sayyidina Zayd, haben gesagt, Sayyidina Omar begonnen zu sagen, Tabarakallahu ahsan al-Khaliqin, also gelobt oder gepriesen oder gesegnet sei Allah, der beste Schöpfer. Und diese Worte, die die Gefährten des Propheten gesagt haben, waren Teile vom Koran, die aber noch nicht offenbart waren, die erst später in dieser wörtlichen Form offenbart worden sind. Und warum ist das so? Weil die Gefährten des Propheten durch ihn die Bedeutung des Korans in so intensiver Weise in ihrem Herzen gehabt haben, dass sie erwarten haben können, welche Wörter genau herabgesandt werden. Dass sie die weitere Offenbarung erwarten haben können. Warum? Weil die Bedeutung da war. Durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und also nochmal zusammenfassend, wir sehen uns selbst, wir sehen unser Leben und wir sehen, wie leicht es ist, dass man schlechte Gewohnheiten der Gesellschaft, die einem gibt, übernimmt, dass man von denen angesteckt wird. Und dass wir sehen, dass etwas, was wir über den Propheten sein wissen müssen, dass er in den 40 Jahren, bevor der Koran offenbart wurde, und auch danach, keine einzige schlechte Eigenschaft der ihn umgebenden Gesellschaft genommen oder übernommen hat.
This interpretation about the Quran being revealed, its meanings being revealed at the birth of the Prophet, peace be upon him, this is one of the most exciting things I've ever heard about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's really exciting. Why? To know that the person who you believe in sallallahu alaihi wasallam, the state of his heart was like this. The state of his heart was in communication with Allah subhanahu wa ta'ala, not from the age of 40, but from the day that he was born sallallahu alaihi wasallam. Another one of our teachers, Shaykh Abdul Hakim Murad, he recited the verse, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. And he said, so this verse means that if we were to reveal the Quran upon a mountain, it would become خاشع and متصدع. And the Shaykh said, these are two opposites. خشوع is to be calm, and متصدع is to explode and to become dust. Right? These are two opposites. How can you have خشوع and how can you have تصدع in the same thing? Right? And Allah said that if we had revealed this upon a mountain, that's how they would have become. Which means what? That the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his outer state was a state of khushu', and his inner state was a state of excitement with Allah subhanahu wa ta'ala and a yearning towards him, which was always keeping him in this ecstatic state. Right? Now this is learning about who the Prophet sallallahu alaihi wasallam was. And the more we learn about him, the stronger our iman will become in him. And the stronger our iman will become in him, the closer we will draw to him, and the more perfection we will find in our iman, and the more sweetness we will find in our iman, and the more comfort and the more reliance that our hearts will find in iman in the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Und er sagt, diese Information oder diese Erklärung, dass der Koran sozusagen auf den Propheten sozusagen zur Zeit seiner Geburt herabgesandt wurde, in den Sinn der Bedeutung des Korans, war eine der erfreulichsten Nachrichten, die er selbst in seinem Leben gehört hat. Dieser Gedanke, dass der Prophet sein Leben lang und in jeder Sekunde in einer direkten Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala war und nicht erst im Alter von 40 Jahren, als der erste Koran herabgesandt wurde. Und ein anderer Aspekt davon ist das, was Sheikh Abdul Hakim Murad erzählt hat. Er hat die Ayah zitiert, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Das ist, wenn wir diesen Koran auf einem Berg herabgesandt hätten, dann würdet ihr ihn Khashia Mutusatian. Khashia ist, ihr kennt das Wort Khushu'a, die Gottesfurcht. Khashia ist sozusagen erstarrt finden. Ja? Also eine Art von Erstarrung aus Furcht, aus Respekt, aus Ehrfurcht. Ja? Ein Zustand von tiefer Ehrfurcht. Ja? Und Mutusatia ist eine Art von Zerbröselung. Der Berg würde erstarren und zerbröseln. Er sagt, das sind eigentlich zwei Gegenteile. Der Zustand von Erstarrung und Ehrfurcht und der Zustand von Zerbersten sind zwei Zustände, die eigentlich einander ausschließen. Und er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in diesen beiden Zuständen. Er war äußerlich im Zustand von Gottesfurcht, von Demut und innerlich in einem ständigen Zustand von diesem Zerbersten. Warum? Aus Freude, aus Freude über die Nähe zu Allah, aus Sehnsucht zu Allah, aus Liebe zu ihm. Und das war der Zustand, in dem er war. Und in dem Sinn, je mehr wir über ihn lernen, umso stärker wird unser Glaube werden und umso mehr werden wir die Süße des Glaubens finden. Die Süße des Glaubens in unseren Herzen finden. Und umso wohler werden wir uns fühlen mit unserem Glauben.
So these were some aspects of knowing the Prophet sallallahu alaihi wasallam to increase our iman in him, because Allah said, "Aminu billahi wa rasulih," have faith in Allah and in his messenger. And I'm going to repeat that verse I recited earlier also, where Allah said, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. And when the verses and the signs of the Quran are recited to them, it increases them in iman. Likewise, when we hear about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when we learn more about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it will increase in our iman. It will increase in our iman. So that's the first point the Shaykh mentions as to why it is wajib and it's a must and it's a necessity and it's an obligation upon every one of us to continuously be increasing ourselves in knowing the Prophet sallallahu alaihi wasallam. To continuously want to be close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Shaykh Samir also mentioned, he said, the great companion, Sayyiduna Anas ibn Malik radiallahu an, who served the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for how many years? Who knows how many years he served the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for? Excellent. He served the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for 10 years, right? And Sayyiduna Anas ibn Malik radiallahu an, he said, after the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam passed away from this world, there wasn't a single night where I did not dream of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, I used to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam every single night of my life in my dreams every night. Imagine that, how amazing that is. It is mentioned about Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, that every night when he would go home, he would pray Isha with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the masjid. After Isha, he would go home. And then when would he come back? He would come back for Fajr. So the time between Isha and Fajr is not too long. He would go home and he would sit with his legs up and he would tie his hands around his legs and he would say, Wa shawqah ila Rasulillah. All night he would say, Wa shawqah ila Rasulillah. When the Prophet ﷺ was right beside him, his house was a few meters away from him, he had met him a few hours ago, but all night he would say, Wa shawqah ila Rasulillah. Why? What made him cry all night and sit all night like this and say, Wa shawqah ila Rasulillah? It was iman in the Prophet, peace be upon him. It was knowledge of these amazing, of these grand and these great qualities of the Prophet, peace be upon him, that made them cry all night, that made them sacrifice all of their lives for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They would give up anything for him sallallahu alaihi wasallam. Why? You know the story of Sayyidina Khabbab ibn al-Arath radiallahu an, when he was crucified in Makkah, and the people of Makkah said to him, wouldn't you like Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be in your place and for you to be in your house in the comfort of your family and your children? And what did he say? And why did he say that? What did he say and why did he say that? He said, I would not like for me to be in this position, and for Muhammad sallallahu alayhi wasallam to be amongst his family, and for a thorn, a shawka, to harm him in his foot whilst he is sitting amongst his family and his friends. What made him say so much? He was about to be killed. He was about to be killed. But why would he want to sacrifice his life? He was sacrificing his life for these grand qualities. He was sacrificing his life for these amazing attributes. He was sacrificing his life for the perfection of Allah subhanahu wa ta'ala in his creation. This is why one of the historians, he said, if you look into the history of man, you will find certain people who had amazing qualities and amazing traits, and they were loved by lots of people. But amongst those lots of people, you would only find one person who would want to give up his life for that person's sake. Only one person or two people or a few people who would want to give up their lives for the sake of that person, sacrifice their lives for the sake of that person. But this historian, he said, but Muhammad sallallahu alayhi wasallam, his qualities were so grand, his majesty was so enormous, that anyone who came into contact with him, anyone who ever heard about him, wants to sacrifice their lives for those attributes and those qualities. But how did that sacrifice occur? Only when they knew what those qualities were. Only when they knew that what those qualities were, that their iman, zadatum imana, their iman increased. And when iman increases, what happens next? وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. When iman increases, then people don't care about anything in the world, because they have reliance and dependence upon Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the time of Badr. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asking the Sahaba, he was saying to them, tell me what we should do. And the Muhajireen said, Ya Rasulullah, we are with you. We left our families, we left our land, we left our businesses for your sake. We're not going to stop here. Continue and we are with you. And the Prophet ﷺ again asked, O Sahaba, what do you think about Badr? And Sayyidina Sa'd radiallahu anhu, he was one of the leaders of the Ansar of Medina. He said, Ya Rasulullah, I feel that you are trying to ask us. I feel that you are trying to ask us of our opinion. And the Prophet, peace be upon him, said, yes, what's your opinion? Should we go out to Badr? And what did Sayyidina Sa'd say? He said, we are not going to say what Musa alayhi salam's people said to him. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Go you and your Lord and fight. We shall stay here. No. He said, we shall not say that. Go and we are with you. If you go into the oceans, we'll walk behind you. If you go into the battlefields, we will come behind you. Why? So much sacrifice. Why? Because they knew these grand qualities. They knew these enormous attributes. They knew the amazement of this person, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This knowledge led them to that iman. That iman led them to that sacrifice.
Es ist der erste Grund war also einfach die Notwendigkeit des Lernens aufgrund als Notwendigkeit des Glaubens. Aminu billahi wa rasuli, glaubt an Allah und seinen Propheten, und dafür müssen wir ihn kennen. Also wenn seine Verse ihnen rezitiert wurden, hat ihnen das ihren Glauben verstärkt. Also das Wissen, das zunehmende Wissen ist eine Stärkung des Glaubens. Dann ist ein anderer Aspekt. Er sagt, Anas ibn Malik hat 10 Jahre lang dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gedient. Und er hat gesagt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Welt verlassen hat, hat er nicht eine einzige Nacht verbracht, Anas ibn Malik nicht eine einzige Nacht verbracht, ohne dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum gesehen hätte. Er hat gesagt, was war das für eine Beziehung, die sie gehabt haben? Was war das für eine Liebe, die sie gehabt haben? Er sagt, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, hat in der Moschee mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Nachtgebet verrichtet und mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Morgengebet verrichtet. Zwischen beiden, die Zeitspanne ist kurz. Das Haus von Sayyidina Abu Bakr war einige Meter vom Haus vom Propheten sallallahu alaihi wasallam entfernt. Und dennoch ist Sayyidina Abu Bakr jede Nacht, die ganze Nacht gesessen, hat seine Beine verschränkt, so zusammengehalten, hat die Nacht geweint und hat gesagt, ja, schau, ila Rasulillah, ich sehne mich nach dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er hat die Nacht nicht geschlafen, aus Sehnsucht nach diesem Menschen. Der Glaube der Gefährten des Propheten hat sie dazu geführt, dass sie bereit waren, alles aufzugeben. Alles aufzugeben für diese Sache. Sayyidina Khabbab, als er von den Mekkanern, von den Götzen, die dann außerhalb der Grenzen von Mekka gebracht wurde, und sie waren dabei, ihn umzubringen. Und bevor sie ihn umgebracht haben, haben sie ihn gefragt, wäre es dir nicht lieber, wenn Mohammed an deiner Stelle wäre? Und er hat gesagt, Wallahi, dass ich hier bin und hier an dieser Stelle bin, also hier umgebracht werde von euch, ist mir lieber, als dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hause mit seiner Familie ist und dass ein Dorn seinen Fuß sticht. Diese Menschen waren bereit, alles zu opfern, weil sie ihn gekannt haben, weil sie seine Qualitäten gekannt haben, weil sie den Segen seines Lebens gekannt haben. Und ein Historiker hat mir gesagt, es hat in der Geschichte der Menschheit viele Persönlichkeiten gegeben, die herausragende Eigenschaften gehabt haben. Und bei denen, die wirklich besonders waren, finden wir um sie herum ein, zwei Menschen, die bereit gewesen wären, sich für diesen Menschen zu opfern. Aber er hat gesagt, die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren so hoch, und seine Majestät war so gewaltig, dass nicht nur seine Gefährten, sondern jeder, der mit ihm in Kontakt war, und sogar Menschen, die nur über ihn gehört haben, wären bereit, alles für ihn zu geben. Und um das zu erreichen, müssen wir lernen, um dadurch unseren Glauben zu stärken. Und die Ayah, die ihr vorher zitiert, geht weiter in den Zabatum Iman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Und das Ergebnis von dieser Steigerung des Glaubens oder Stärkung des Glaubens ist die, dass man Tawakkul bekommt, dass man Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Das ist das Ergebnis dieses Vertrauens. Noch ein Beispiel, am Tag von Badr hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seinen Gefährten gefragt, sag mir, er hat zum Rat gefragt oder ihre Meinung eingeholt, was sie tun sollen, ob sie zu dieser Schlacht gehen sollen. Und die Muhajirin haben zugestimmt. Und er hat noch einmal gefragt. Und dann hat sie den Saad, der einer der Führer von den Ansar war, hat gesagt, ich glaube, du willst uns fragen, uns die Leute von Medina. Und er hat gesagt, ja. Und er hat gesagt, wir werden dir nicht das sagen, was die Leute von Musa, al-Islam, zu ihm gesagt haben, was im Koran beschrieben ist, sie haben zu ihm gesagt, geh du mit deinem Herrn und kämpft und wir bleiben hier. Das waren die Leute von Musa, haben das zu Musa gesagt. Geh du und dein Herr und wir bleiben hier sitzen. Wir bleiben hier. Er hat gesagt, wir sagen nicht das, sondern wir sagen, dass wir mit dir gehen, wo immer du uns anordnest. Und wenn du sagst, wir sollen in den Ozean gehen, dann gehen wir in den Ozean.
You'll find some people from amongst the Muslims, they'll say, if they heard all of this, they'll say, I speak about Iman in Allah subhanahu wa ta'ala. Why are you speaking so much about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? They'll say this is ghulu, this is, you know, you're becoming extreme. Right? Why are you speaking about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam so much? Imam al-Ghazali radiallahu anhu, he said, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ Imam al-Ghazali radiallahu anhu said, in everything in the world, there is a sign that Allah is one. So when you look at the heavens, when you look at the skies, what does Allah say? In Surah Al-Mulk, بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. When you look at the heavens, Allah said, you won't see a discrepancy. Do you see in the enormous sky, do you see a hole anywhere? Do you see a missing area? No. So when someone looks at the heavens, they find a sign in the perfection of Allah subhanahu wa ta'ala. When you look at the enormous mountains, Allah said, أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Do they not look at the camels, how they were created? Do they not look at the mountains, how they were created, and how they are strong and steadfast upon the earth? So everything we see around us indicates to us the oneness of the Creator, the oneness and the perfection of the Creator, right? So Imam Al-Ghazali radiallahu anhu said, and in everything that you see, there is a sign, ala annahu wahidu, that Allah subhanahu wa ta'ala is one, right? And the greatest sign for Allah subhanahu wa ta'ala's oneness is in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Because he is the most perfect of Allah's creation. If Allah said, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, Allah created man in the best of forms. In the best of forms. So who was the best of men? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So in him was the best of form. And in that best of form, you find a sign to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we learn more about the Prophet, peace be upon him, when our iman increases in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where does that iman lead us to? It doesn't stop at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is the starting point of that iman. He's not the end. That starting point leads us to where? It leads us to the ultimate perfection of the Creator subhanahu wa ta'ala. So the people who say, why are you speaking about the Prophet so much? You speak about Allah subhanahu wa ta'ala. They've jumped. They've missed out something and they've jumped from one place to the other without the sabab in between, without the means and without the reason in between. And when they reach the other end, they will be rejected. Because this is exactly what Iblis did. Allah said to the angels, "Usjudu li Adam." They all prostrated. Illa Iblis, aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Right? He denied and he became arrogant. He said, I don't need him. I know Allah subhanahu wa ta'ala. So when he missed out the sabab, when he missed out the reason in between, and he tried to go to Allah subhanahu wa ta'ala directly, Allah said, get out of here. Ukhruj fa innaka rajim. Wa inna alayka al-la'nata ila yawm al-deen. Go, leave this place, leave paradise. Right? And you will have curse upon you until the day of judgment. So the people who miss out the sabab, the people who miss out the means, they miss out the reason in between of knowing Allah subhanahu wa ta'ala, they never reach success. They never reach success. Now, one of our teachers, Sheikh Babikar, he said something beautiful. He said, how are you recognized? Are you recognized through your personal name or your surname? You are recognized through your surname. There might be 50 people in this room, everyone's name is Muhammad. Everyone's name is Ahmad. Or amongst the women, you might have lots of Fatimas and lots of Aishas, right? But how will that person be recognized? It's through their surname. Their same name might be their family name, might be the name of their country, might be a particular trait that their family had, right? They are recognized through their surname. He said, likewise, we are recognized through our surname as Muslims. And he said, what is our first name and what is our surname? He said, our first name is La ilaha illallah. He said, our first name is La ilaha illallah. But we're not recognized through La ilaha illallah, because the people of Isa alayhi salam, they said La ilaha illallah. The people of Musa alayhi salam, they said La ilaha illallah. The people of Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, all of them said La ilaha illallah. What recognizes us is Muhammadur Rasulullah. That is our identification. That is our unique identification. When you go to university, they give you a university card, and everyone has a unique identity number. Everyone in that particular university has the same identity card, but every single individual has a unique identity number. The unique identity number of this ummah is Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And do you know, for this reason, in one of the narrations of Sahih al-Bukhari, the questions of the grave, you know, the famous ahadith of when people die and they are in their graves and the angels come to them, how many questions shall they ask? How many questions will there be in the grave? Three. There will be three questions. مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ What? Who is your Lord? What is your religion? And what did you used to say about this person, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ? This is a famous narration. There is also another narration in Sahih al-Bukhari that in the grave, the people will be only asked one question. And what is that question? مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ? Why? Because someone who is able to speak about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that indicates that this person has iman in Islam and they have iman in Allah subhanahu wa ta'ala. So we are speaking about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the people will say, don't speak about the Prophet, just speak about Allah. Speak about Tawheed. That's exactly what Iblis did. He didn't want to know Sayyidina Adam alayhi salam, right? He didn't want to know Adam alayhi salam, but the angels, they wanted to know Adam alayhi salam. This is why Allah gave them honor, right? They wanted to know Adam alayhi salam. They wanted to know this sabab, this reason, this means that Allah had created. So we are following the sunnah of the angels, right? We're following the sunnah of the angels. And you can never be exaggerating when you speak about the Prophet sallallahu alayhi wasallam. What did Imam al-Busiri radiallahu anhu say? دَعْ مَدَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَحْتَكِمِي. He said, leave out what the Christians said about Isa alayhi salam. So they say he is the son of God. He said, leave this. And other than that, say whatever you want in praise of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, for you can never exaggerate. You can never exaggerate in praising the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
Viele Muslimen, die das hören, werden sagen, warum sprecht ihr so viel über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Warum sprecht ihr nicht über Allah subhanahu wa ta'ala? Das, was ihr macht, ist eine Art von Hulu, das ist eine Art von Übertreibung, extrem, also gehen es extrem damit. Ja? Sprecht über Allah, sprecht über den Glauben, aber sprecht nicht so viel über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt jetzt als Antwort darauf, sagt er, Imam Ghazali sagt, وَفِكُلِ شَيْءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. Und in jeder Sache, in jedem Ding, also in der ganzen Schöpfung, gibt es Zeichen, die darauf weisen, dass Allah einer ist. Wo immer wir hinschauen, Surat Mulk erwähnt, die ersten Verse von Surat Mulk, die darauf hinweisen, dass wenn du zum Himmel schaust, die Sterne anschaust und so weiter, du findest nichts, was mangelhaft wäre. Du findest in der Schöpfung Perfektion. Und diese Perfektion deutet darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala einer ist. Sehen Sie denn nicht das Kamel, in welcher Form es erschaffen worden ist? Und die Berge, wie sie errichtet sind und so weiter, und die Himmel und die Erde. All das sind Zeichen für die Einheit von Allah subhanahu wa ta'ala, die Perfektion dieser Schöpfung. Und er sagt, das größte Zeichen, das Allah subhanahu wa ta'ala in diese Schöpfung gelegt hat für seine Perfektion, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er das perfekteste Geschöpf ist, das vollkommenste Geschöpf ist, das schönste Geschöpf ist. Und insofern ist es eine Erinnerung an Tawhid, die Perfektion des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu betrachten, darüber nachzudenken und uns daran zu erinnern. Und etwas, was den Glauben stärkt, weil unsere Gedanken an den Propheten sallallahu alaihi wasallam enden nicht bei ihm, weil er Geschöpf ist, sondern es geht weiter. Es ist ein Mittel für uns, um zum Schöpfer zu gelangen. Es ist der Ausgangspunkt, es ist der Beginn. Ihn zu kennen ist der Beginn, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erkennen. Und wenn wir sagen, wir sprechen jetzt über Allah, ohne den Propheten zu sprechen, dann ist es so, als wenn wir eine Stufe überspringen würden. Wir vergessen das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns als Mittel gegeben hat. Und als Allah Iblis den Befehl gegeben hat, sich vor Adam a.s. zu verbeugen, was war seine Antwort? Er hat es abgelehnt. Warum? Aus Arroganz. Er hat gesagt, ich brauche nicht. Ich habe Tauhid. Allah ist mir genug. Ich brauche diesen Menschen nicht. Und das war der Grund dafür, dass eben Iblis verdammt wurde. Diese Art von Arroganz. Und die Engel waren die, die dem Befehl gefolgt sind, die sich interessiert haben für Adam a.s., die Respekt gehabt haben vor ihm. Und in dem Sinn werden wir niemals Erfolg haben, außer auf diesem Weg. Und Sheikh Babikir hat gesagt, jeder Mensch, also wir haben normalerweise zwei Namen, Vorname und Nachname. Was ist der Name, der dich wirklich identifiziert? Ist es der Vorname oder der Nachname? Es ist eigentlich der Nachname. Warum? Weil hier zum Beispiel in einem Raum gibt es jetzt vielleicht 50 Mohammeds und 10 Ahmeds und 10 Fatimas und 20 Aishas und so weiter. Aber es ist der Familienname, der dich wirklich eindeutig identifiziert. Und der Sheikh hat gesagt, uns der Vorname im religiösen Sinn ist La ilaha illallah. Aber der identifizierende Nachname ist Mohammed Rasulullah. Warum? Weil jede Umma von den Propheten hat La ilaha illallah gesagt. Aber was uns unterscheidet, was uns identifiziert und was uns unsere klare Identität gibt, sowie die Ausweisnummer, die uns eindeutig als diesen jener Menschen kennzeichnet, ist Mohammed und Rasulullah. Und es gibt das bekannte Hadith, das Imam Bukhari überliefert, von den Fragen im Grab, dass der Mensch, nachdem er stirbt, nach drei Dingen gefragt wird. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und was sagst du über diesen Mann, über Mohammed sallallahu alaihi wa sallam? Das sind die drei Fragen, die bekannt sind. Es gibt aber eine andere Überlieferung, dasselbe Hadith auch im Bukhari, also in Sahih Bukhari, in einer anderen Überlieferungskette, wo die Frage nur eine ist. Nämlich nur die Frage, was sagst du über diesen Mann? Warum? Weil wenn du über diesen Mann, über Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, richtiges weißt und richtig sprichst und weißt, wer er ist, dann weißt du alles andere auch. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass dein Glaube, dass du gläubig bist. Und wir sollen uns davor hüten, den Tauhid von Iblis zu haben. Den Tauhid von Iblis, in dem Arroganz drinnen ist, indem wir sagen, wir brauchen diesen Menschen nicht, wir brauchen dieses Mittel nicht. Ich sage, nein, wir brauchen es und wir folgen nicht Iblis, sondern wir folgen den Engeln, die zu der Zeit Adam a.s. als Mittel anerkannt haben. Und im selben Sinn erkennen wir die Wichtigkeit des Propheten a.s. an. Und wenn man Angst hat vor zu extra, also, oder wenn die Leute sagen, ja, man muss Angst haben vor zu extremer Liebe, dass man mit der Liebe ins Extrem geht, dass das eine Art Beigesellen oder sonst was wird, erinnert er uns an die Verse von Imam Busayri, der gesagt hat, lass das sein, was die Christen über ihren Propheten gesagt haben, was, dass er der Sohn Gottes ist, lass das, ja? Aber dann lob ihn so viel du willst.
Two things I should have mentioned earlier, but I'm going to say them now, is that, so then we know that hadith in the grave, in one narration it says there will only be one question, and that question is concerning the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, why is it that the question of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is enough? It suffices from the question of Islam and who your Lord is. Because only those who believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will be the people who believe in Allah. They are the people who believe in the actual religion also. So the people who take by the sabab, the people who take by the reason, by the means, they will reach to the end. But the people who try to jump to the end, they will never reach anywhere, because they've missed the bridge in between, right? Now, this particular hadith about the grave and questioning about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, my teacher in England, his teacher was one of the great scholars of hadith. That teacher, his father, so my teacher was Mufti Muhammad Akbar, his teacher was Sayyid Abu al-Barakat, and his teacher was Sayyid Didar Ali Shah radiallahu anhu, who was the Muhaddith of India. Now, his students say that he used to teach Sahih al-Bukhari all of his life. This was his subject. And they say when he would reach this hadith about the question of the grave, he would cry and cry and cry, and he would say to his students, I feel like dying just to reply this question. You see how much love they had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam? They wanted every opportunity to speak about him sallallahu alaihi wasallam. When he would reach this hadith of the grave, that in the grave you will be asked, what did you used to say about the Prophet sallallahu alaihi wasallam? He used to say, and he used to cry, and he used to say, I want to die now so I can go and tell the angels what I say about him sallallahu alaihi wasallam, because he's my beloved, I want to speak to him. And Sayyid Didar Ali Shah radiallahu an, his teacher Imam Ahmad Rida radiallahu an, he said about the same hadith, he said, when the angels come to me in my grave and say to me, what do you say about this person sallallahu alaihi wasallam, I will fall in his feet and say to them, I died because of him. I gave up my life because of him sallallahu alaihi wasallam. I ceased to live. I didn't want to live anymore because of him sallallahu alaihi wasallam, so that I see him in my grave. And you're asking me who he is? I sacrificed my life for him sallallahu alaihi wasallam. This was one. And something I mentioned earlier on, that how the perfection of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the beginning. It's the beginning to what? It's the beginning for us drawing close to the absolute perfection of Allah subhanahu wa ta'ala. To the absolute perfection of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'll give you an example of this. One companion of the Prophet, peace be upon him, who was famous, his name was Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami radiallahu anhu. Who knows what he used to do? He had a particular job no one else had. Sayyidina Rabi'ah had one particular job no one else had. His job was to sit at the door of the Prophet sallallahu alaihi wasallam every night. He used to sit at the door of the Prophet sallallahu alaihi wasallam every night, and he used to have a container with water for wudu and the miswak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to wake up at the tahajjud time before fajr, he used to go out, Sayyidina Rabi'ah used to give him water for wudu and his miswak. One day the Prophet, peace be upon him, went out and he said to him, Rabi'ah, sal, ask for something. And Rabi'ah got confused. He said, I don't need anything, Ya Rasulullah. He said, sal. And the Prophet, peace be upon him, was trying to indicate to him about marriage, because he wasn't married. So he said, what about marriage? And he said, I don't want marriage, because if I get married, you won't allow me to sit at your doorstep. You won't allow me to sit at your doorstep. You'll say, go home now. So the Prophet ﷺ said to him, sal. And what did he ask for? He said, let me think about it. And he said, as'aluka murafaqataka fil jannah. I ask for your companionship in paradise. I ask for your suhbah in paradise. Now, what are we trying to speak about here? That the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his perfection was leading to the absolute perfection of the Creator Jalla Jalaluhu. Now, he said, I want to be with you in paradise. What did the Prophet sallallahu alaihi wasallam say to him? He said, "Izan a'inni ala nafsika bi kasrati sujood." He said, "If you want to be with me, then make lots of sujood. Make lots of prostration." I thought about this hadith and I thought, if you want to be close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this world, and you ask the ulama, how do we be close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? What do they say? They say, read lots of salawat and you will get close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the Prophet didn't say that to Sayyidina Rabi'ah. He said, make lots of sujood. Why? Because Sayyidina Rabi'ah was already close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was already understanding the maqam of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he wanted not only to be with him in this world, but to also be with him in paradise. So now the Prophet understood that Rabi'ah, he understands who I am. Now I will take him to Allah subhanahu wa ta'ala in paradise. So he needs to make lots of sujood now. So the perfection of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is the beginning which leads to the end. And the end is وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. And the lead is to your Lord subhanahu wa ta'ala.
Also der Prophet sallallahu ist die Brücke, die uns zum Ziel führt. Und jemand, der versucht zu springen, ohne die Brücke zu verwenden, springt ins Leere. Und er erzählt von seinem Lehrer in England. Und der Lehrer des Lehrers war Abul Barakat. Und der Lehrer von dem war wiederum der Muhaddith von Indien.
Didar Ali.
Didar. Sheikh Didar Rahimah. Und dieser Muhaddith hat immer wieder dieses Hadith gelesen, das man vorher über Sheikh Aslam vorher gesprochen hat, nämlich das Hadith von der Frage im Grab. Die Frage, was sagst du, dass wir im Grab gefragt werden, was sagst du über diesen Mann? Und dieser Scheich hat immer, als er zu diesem Hadith gekommen ist, wenn er im Sahih Bukhari rezitiert hat oder vorgelesen hat, immer wenn er zu diesem Hadith gekommen ist, hat er zu weinen begonnen, hat bitterlich geweint. Und die Leute haben gefragt, warum? Und er hat gesagt, ich wünsche mir jetzt zu sterben für diese Frage. Ich wünsche mir jetzt zu sterben, dass ich von den Engeln diese Frage bekomme, dass ich ihnen erzählen kann, wer dieser Mann ist. Und wiederum der Sheikh von ihm war Sheikh Ahmed Rida, Qadassallahu Sirrahu. Und der hat, wenn er über dieses Hadith gesprochen hat, hat er gesagt, wenn die Engel zu ihm kommen werden und fragen werden, was sagst du über diesen Mann, dann wird er sagen, ich bin wegen diesem Mann gestorben, ich habe für diesen Mann gelebt, ich bin für diesen Mann gestorben. Und ihr fragt mich, wer dieser Mann ist? Das war die Liebe, die sie gehabt haben zu ihm. Und über die Wichtigkeit dieser Liebe, über die Wichtigkeit dieser Beziehung zum Propheten, dass diese Beziehung eine Brücke ist zur Liebe zu Allah, hat er gesagt, es gibt die Berichte über das Leben von Sayyidina Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Seine Aufgabe war die, oder das, was er gemacht hat, was wir von ihm wissen, ist das, dass er jede Nacht vor der Tür zum Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesessen ist, mit einem Gefäß von Wasser und einem Siwak. Und er ist dort gesessen und gewartet, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus dem Haus kommt, in der Zeit von der Hajjud, also vor, in der Zeit vom Morgengrauen. Er ist immer rausgekommen, hat Wudu gemacht und ist dann zur Moschee gegangen. Und diese Aufgabe war das, was ihn gekennzeichnet hat. Und Eines, in einer Nacht ist der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam rausgekommen, hat ihn angesehen und hat gesagt, Sel, eine Frage, bitte um etwas, Herr Rabia. Also er hat zu Rabia gesagt, bitte um etwas. Und er war zuerst irgendwie verwundert über diese Frage. Und dann hat er gemerkt, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ist eine Andeutung, diese Aussage, bitte um etwas, ist eine Andeutung auf das Heiraten. Sozusagen, willst du nicht heiraten? Und er hat dann die Frage beantwortet und gesagt, ich will nicht heiraten, weil wenn ich heirate, habe ich Angst, dass du mir sagst, geh nach Hause. Und ich nicht mehr sitzen kann, ich nicht mehr diesen Dienst für dich machen kann. Aus dem Grund wollte er nicht heiraten. Und dann hat Sidna Rabir zum Propheten gesagt, was er sich wünscht. Er hat gesagt, ich wünsche mir, dich im Paradies zu begleiten. Und der Prophet hat darauf gesagt, also er soll viel zu Schuld machen. Eigentlich wörtlich ist es, hilf mir sozusagen bei dieser Arbeit, indem du viel zu Schuld machst. Jetzt, Sheikh Aslam hat gesagt, er hat sich gewundert drüber, weil normalerweise, die meisten Gelehrten sagen jetzt, dass das beste Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, ist, viel Friedens- und Segenswünsche auf den Propheten zu sprechen. Das ist sozusagen das Rezept, das wir bekommen. Ja? Jetzt hat der Prophet selbst das Rezept gegeben, er soll viel zu Schuld machen. Was ist die Erklärung dafür? Und er hat gesagt, die Erklärung dafür ist die, dass der Prophet gewusst hat, dass Sayyidina Rabir ihn kennt. Dass er den Makam, die Stellung, die der Prophet hat, war für Rabir hinlänglich bekannt. Und nachdem es für ihn bekannt war, nachdem er sozusagen auf die Brücke war, hat er noch sich also viel zu tun machen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wir müssen zunächst einmal die erste Stufe erreichen, nämlich den Propheten besser kennenzulernen und ihm näher zu kommen.
The more we learn about the Prophet sallallahu alaihi wasallam and how great and how grand and how amazing he was, the more we will increase in iman. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Something really amazing. The son of Sheikh Ahmed Rida, Sheikh Mustafa Rida, he has a poem, and in the poem he looks at the Day of Judgment and he sees the only reason that Allah subhanahu wa ta'ala gathered all of the khala'iq, the only reason why Allah subhanahu wa ta'ala gathered all of mankind in one plane, in one land, was to show them the status of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his eyes. I thought about this, then I thought, where did he get this from? You know, someone might say, why is he making up a story for? I thought about this, and I thought that everyone is given a maqam in this world. Everyone is given a maqam in this world. All of the prophets had maqams in this world. Adam alayhi salam, he had a maqam, and we know of his maqam. Ibrahim alayhi salam was Khalilullah. Musa alayhi salam was Kalimullah. Everyone has a maqam in this world. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he had a maqam in this world also, that he was Habibullah sallallahu alayhi wasallam. But there is a certain maqam of the Prophet sallallahu alayhi wasallam that he will only receive that on the Day of Judgment. He will only receive that station on the Day of Judgment. And why will he receive that station on the Day of Judgment alone? So that everyone in the whole wide world who was ever created can see and acknowledge that maqam of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. In the world, we believe in the Prophet, peace be upon him, and we believe in his station and his high rank. But there are people who don't believe in that, right? There are people who say lots of horrible things about the Prophet sallallahu alayhi wasallam. But we know that's not the Prophet sallallahu alayhi wasallam who they speak about. You know, يَزُمُّونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٍ, he said sallallahu alayhi wasallam. They're speaking about Muzammam and I am Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So on the day of judgment, Allah said, عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah will give you the maqam of Mahmood, the praiseworthy maqam on the day of judgment. And who shall it be praised by? Allah shall praise it. All of the angels and every single of his creation shall praise that maqam, but only on the day of judgment. This maqam is saved for the Prophet sallallahu alaihi wasallam until the day of judgment. Now through this we see how great, how grand, how azim the Prophet sallallahu alaihi wasallam is. And when we know all of these ranks, وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ, continue to read the signs in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, it will continue to increase our iman. So if we live for 70 years and we die, and Allah gives us another 70 years and we die, and we live like this again and again and again, the signs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will never end. His qualities will never end. His perfections will never end. Which means what? That we can continually increase in iman and draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala through the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
The son of Sheikh Ahmed Rida, Sheikh Mustafa Rida, hat ein Gedicht geschrieben, in dem er sinngemäß sagt, der Grund dafür, warum Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen, alle Engel am jüngsten Tag versammeln wird, ohne Ausnahme, ist der, dass an diesem Tag alle Menschen und alle Engel bezeugen werden oder sehen werden, die Rangstufe dieses Propheten. Jetzt fragt man sich, woher hat er das? Wenn man überlegt, jeder Prophet hat in der Welt einen bestimmten Rang gehabt oder bestimmte Eigenheit gehabt, einen bestimmten Rang gehabt, der für ihn, der ihm eigen war. Ja? Sayyidina Musa war Kalimullah, also der Ibrahim war Khalilullah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war oder ist Habibullah. Aber es gibt einen Maqam, den nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, nämlich am jüngsten Tag. Dass ihn jeder sehen wird und jeder bezeugen wird und sehen wird, erkennen wird, welchen Rang er hat. Auch wenn sie ihn jetzt beschimpfen in dieser Welt, oder wenn sie jemanden beschimpfen und glauben, das ist er, er selbst hat gesagt, sie beschimpfen einen Modemam, der geschmäht ist sozusagen, aber ich bin Mohammed, der Gepriesene. Und sein Wert und seine Rangstufe ist so gewaltig, dass wir immer, also in seinem Beispiel, nie aufhören werden, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, unseren Glauben zu stärken. Also wenn wir jetzt so in 70 Jahren den Mensch durch normalerweise zum Leben hat, nochmal 70 Jahre, nochmal 70, noch ein Menschenleben, noch ein Menschenleben dazu bekommen, werden wir nie aufhören, dass wir Dinge finden, die unseren Glauben und unsere Gewissheit stärken.
So as we said, the qualities of the Prophet sallallahu alaihi wasallam go on forever. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us tongues that can praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam forever. Give us hearts that can love the Prophet sallallahu alaihi wasallam forever. Give us souls that can be connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam forever. Give us minds that can understand the Prophet sallallahu alaihi wasallam forever. Give us bodies and limbs that can practice the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam forever. Give us lives that live for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Give us death that will come upon us for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Take us to our graves for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Resurrect us for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Take us into the gardens of paradise and save us from the fire of hell for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then gather us with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the highest of paradises, gazing upon Allah subhanahu wa ta'ala in the best of states. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala for all of that through the Prophet sallallahu alaihi wasallam and through the recital of Surah Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. I finished speaking now. Now it's homework time. What's the homework? The people who were here last time, they know the homework. What's the homework? Daniel, what's the homework? Right. Now you have to all write poems about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Right? You know this gushing ocean of love? It has to come out into words. This gushing ocean of love, right? It can't stay inside you. Right? It has to come out. Because if it doesn't come out, then there's a problem. This is why Imam al-Busiri, what does he say? He said, فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ. He said, love has proof to it. And what's the proof of love? That your eyes become tearful, your body becomes ill, thinking of your, you yearn so much towards your beloved, that your body begins to deteriorate, your tears become to come out. And likewise the tongue, it's tarjumanul qalb, it's the translator of the heart. So what's in your heart, bring it to your tongues, and we're going to see some poems inshallah. So you've got tonight to sit and write a poem, and then tomorrow inshallah we'll collect them and we'll read through them also. Alhamdulillah.
Der Sheikh hat Dua gemacht, gesagt, inshallah, Allah gibt uns Zungen, die diesen Propheten immer preisen können, gibt uns Herzen, die ihn immer lieben können, gibt uns Seelen, die immer mit ihm verbunden sind, gibt uns einen Verstand, der ihn verstehen kann, gibt uns Leben, um für ihn zu leben, gibt uns einen Tod, um für ihn zu sterben, und gibt uns für ihn Paradies und lässt uns und rettet uns vor der Strafe im Jenseits und lässt uns immer mit ihm zusammen sein, inshallah. Und das war jetzt, dieser Vortrag war jetzt mein Beitrag, und jetzt kommt euer Beitrag. Die Leute, die beim letzten Seminar waren im HDE, wissen es, um was es geht, und für die das noch nicht wissen, die Hausaufgabe ist, dass jeder von uns ein Gedicht schreibt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, ein Gedicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil eure Herzen sind jetzt voll mit Liebe, und diese Liebe braucht einen Ausdruck. Wenn diese Liebe, die jetzt in unseren Herzen ist, nicht irgendwie nach außen geht, dann stimmt irgendwas nicht, dann gibt es ein Problem. Und Imam Busiri sagt, dass die Zeugen der Liebe sind sozusagen Augen, die von Tränen erfüllt sind, und ein Körper, der schwach geworden ist aus Liebe oder Sehnsucht. Und unser Zeugnis ist inshallah ein Gedicht, wird heute Abend sein Gedicht, also bis heute Abend sein Gedicht zu schreiben, das wir morgen lesen werden, inshallah.